Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Eigentlich sollte ja Warren Buffett hier heute auftreten, aber der muss sich jetzt um amerikanische Aktien und Finanzwerte insbesondere kümmern, wie er dann hat verlauten lassen. Und deswegen bin ich für ihn eingesprungen. Vielleicht ist er auch sehr beschäftigt im amerikanischen Vorwahlkampf. Bei den Bankaktien fragt man sich natürlich auch, es wurde ja dann erwähnt, IKB, Sachsen-LB, was hat die Kerle eigentlich geritten, sich in solchen Papieren zu engagieren? Also da müssen auch die Verantwortungen der Profis nochmal hinterfragt werden für solche Engagements. Denn genauso wie zu früheren Zeiten eine Frankfurter Sparkasse an Parmalat Kredit gegeben hat, so fragt sich jeder, wie kann ein solches Riesenrad gedreht werden, ohne dass die entsprechenden zuständigen Aufsichtsgremien, ob Aufsichtsrat, ob Aufsicht im Finanzbereich, also unsere BaFin, ob Wirtschaftsprüfer nicht da irgendwo doch sich nicht sehr konzentriert haben. Wir machen Riesenkampagnen, wir haben Konferenzen zu Basel II, wir machen Kreditstrukturierungen in einem Ausmaß und können dann solche Sachen nicht erkennen. Das muss mich doch nun wirklich verwundern. Herr Wichmann, meine sehr verehrten Clubmitglieder und solche, die es möglicherweise werden und natürlich auch in Personalunion Aktionäre, erst einmal zu einer solchen Jahresauftaktveranstaltung herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum. Da mögen nun viele entsprechende Jubiläen folgen, denn es ist natürlich eine auch immer noch spannende Zeit. 2008 kann ein fulminantes Aktienjahr werden. Die Zeichen stehen meines Erachtens gut. Im Deutschen müsste man eigentlich sagen, weil wir ja nun immer so zaghaft sind, die Zeichen stehen gar nicht so schlecht, das entspricht unserer Mentalität etwas mehr. Aber das ist natürlich keinesfalls sicher und Sicherheit gibt es an diesen Märkten nie. Oftmals schaufeln wir uns ja aufgrund der eigenen Finanz- und Wirtschaftspolitik, der steuerlichen Rahmenbedingungen, der zunehmenden Polarisierung in Wirtschaft und Politik die eigenen Müllhaufen vor die Tür. Und im Falle Neapels konnte man zwar von den italienischen Militärbehörden her entsprechende Soldaten einsetzen. Was Marktentwicklungen anbelangt, hilft das entsprechende Militär sicherlich nicht. Es wäre meines Erachtens viel geholfen, wenn alle Beteiligten mit mehr Augenmaß und mit dem notwendigen Anstand eines ordentlichen Kaufmanns agieren würden. Dies ist nichts Neues, sondern ein Teil der notwendigen Umgangsformen seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten. Männer wie Robert Bosch, aber auch die überwiegende Anzahl der heutigen Unternehmensführer haben das vorgelebt und leben das vor. Allerdings, das dürfen wir natürlich auch sehen, wenige schwarze Schafe führen zu einer Klimavergiftung. Das ist für uns alle ein großes Ärgernis. Was das Börsenjahr 2007, das ist ja gerade auch geschildert worden, anbelangt, so hätte es dieses nach allen Prognosen unserer professionellen Bankvolkswirte eigentlich gar nicht geben dürfen. Zumindest was deren Einschätzung zu Beginn 2007 war. Tatsächlich ist, wie wir gesehen haben, ein Plus von knapp 22% herausgekommen. Keiner der professionellen Markteinschätzer und Anlageexperten hatte diese Zahl auf seinem Display. Eine der Banken hatte den DAX per Silvester 2007 sogar nur bei rund 6.000 gesehen. Jetzt ist das ja mit diesen Voraussagen immer ein Problem. Alle Prognosen sind schwierig, heißt es, insbesondere dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Man wird gefragt als Bankvolkswirt, man will unbedingt in die Medien, denn das ist ja auch ein Reputationsgewinn. Man muss eine Markteinschätzung geben und wird 12 Monate später daran gemessen, was man gesagt hat. Man wird also damit konfrontiert. Dasselbe Spiel per Jahresbeginn 2008 zum Jahresende 2008 hat ja gerade stattgefunden und ist uns allen sehr geläufig. Eines ist klar, die deutschen Standardwerte, im Wesentlichen die DAX-Werte, haben sich 2007 gerade im internationalen Vergleich überdurchschnittlich entwickelt. Der Jahresschlussstand 2007 ist trotz aller zwischenzeitlichen Unsicherheiten und der genannten Psychologie etc. nur geringfügig niedriger als das Allzeithoch, was wir im DAX erlebt haben. Vor genau 20 Jahren wurde der DAX, der deutsche Aktienindex, als damals moderne, die 30 wichtigsten Industriewerte umfassender Index in Deutschland eingeführt. Bei den Beratungen hatten wir uns, das war meine Verantwortung, am amerikanischen Dow Jones mit seinen 30 Unternehmen orientiert, allerdings einen anderen Weg gewählt. Wegen des Kürzels für die Daimler-Benz AG, die es damals gab, nämlich DAI, das steht heute für das Deutsche Aktieninstitut, mussten wir uns für ein anderes Kürzel entscheiden. Dies erfolgte in einer Viererrunde sehr spontan auf dem Frankfurter Börsenparkett, wo das Kürzel DAX geboren wurde. Heute beschäftigt man, wie Sie ja wissen, für solche Markt- und Namenskreationen hochbezahlte Sprachexperten, die natürlich für ihre Geistesblitze viele Hunderttausende Euro einfordern. Das haben wir damals in einer netten Runde hinter uns gebracht. Auf der Basis des DAX und des REX als deutscher Rentenindex, des EURAX für den europäischen Bereich und des EUREX für den europäischen Rentenbereich, was wir damals 1988 haben namensrechtlich schützen lassen, sind praktisch später alle Sprachschöpfungen der deutschen Börse, von Xetra bis TecDAX, von GEX, dem familienunternehmensorientierten Index, bis zur Terminbörse EURAX und so weiter entstanden. Kleines Aperçu am Rande. Der damalige Frankfurter Börsenpräsident, Name spielt keine Rolle, hatte mit seinem Rücktritt gedroht. Er hat ganz erregt geschrien, es gibt keine deutschen Aktienkurse. Heute ist der DAX überhaupt nicht mehr wegzudenken aus keiner Fernsehsendung, aus keinem internationalen Gesprächsbereich. Das entbehrt schon alles nicht einer gewissen Komik. Sehen wir uns die Zuwächse im DAX an, und das Renditedreieck haben wir ja mitgebracht, auf den Stand 31. Dezember 2007, es ist gestern fertig geworden. DAX-Zuwächse 2005 27%, 2006 22%, 2007 noch einmal 22%. Diese Zuwächse liegen natürlich deutlich höher als die Jahresdurchschnittsrenditen der letzten 50, 60 oder 100 Jahre. Und wenn wir die Statistik in Amerika dazu nehmen, auch rund 200 Jahre, da gehen Statistiken zurück bis 1804. Da kommen dann immer Renditen raus, die irgendwo im unteren zweistelligen Bereich sind. Sie haben das vorhin genannt mit 10,8%. Entscheidend ist allerdings die Realrendite pro Jahr. Das muss man sehr klar inflationsbereinigt auch im Endeffekt sehen. Und natürlich auch der Abstand gegenüber den Durchschnittsrenditen, beispielsweise festverzinsliche Wertpapiere. Noch also mal hinter mir dieses inzwischen doch sehr berühmte DAX-Rendite-Dreieck. Das hat einer meiner Mitarbeiter 1996 entwickelt. Der hat es inzwischen zum Oberbürgermeister von Königstein gebracht. Also das Potenzial, was wir mit den Mitarbeitern dann entwickeln, ist schon ganz gut. Zwischendurch hat er einen Formel-1-Rennfahrer beraten in seiner Vermögensanlage. Der DAX ist zurückgerechnet auf der Grundlage des damaligen Indexes der Börsenzeitung bis 1948. Und Sie sehen, das will ich Ihnen hiermit eigentlich nur vorführen, die Farbe blau dominiert, also weitestgehend im sehr positiven Bereich. Das schließt natürlich nicht aus, dass es gewisse rote Einsprengsel für Negativrenditen in den einzelnen Jahren gegeben hat, wie 2000, 2001, 2002. Die Aktie ist und bleibt ein Risikopapier mit hohen Chancen. Wer dies vergisst, hat die Aktie nicht verstanden. Es erinnert mich ein wenig an ein Beispiel, was wir vor kurzem hatten. In Frankfurt ist eine Bankierswitwe verstorben, Frau Kassel. Ihr Mann war Privatbankier in Frankfurt und hat ihr 1975 ein durchaus bemerkenswertes Depot hinterlassen von damals 4 Millionen D-Mark, also einfach gerechnet 2 Millionen Euro, in etwa 30 deutschen Standardwerten, von denen es die Hälfte vom Namen her heute überhaupt nicht mehr gibt. Sie ist verstorben Anfang 2007 und hat ihr Depot, der Frankfurter Universität hinterlassen im Wert von 35 Millionen Euro. Also von 2 Millionen auf 35 Millionen. Bemerkenswert ist dabei, dass Frau Kassel von den Dividenden gelebt hat. Sie hat die Dividenden also verkonsumiert. In der DAX-Entwicklung werden Dividenden, Bezugsrechte etc. immer eingerechnet. Das ist also nicht ganz das vergleichbaren Zahlen. Frau Kassel hat keinerlei Umschichtungen in ihrem Depot vorgenommen. Der Rat vieler Vermögensverwalter war natürlich, also sie müssen das tun und das tun und das tun. Nein, sie hat gesagt, mein verstorbener Mann hat das so intelligent alles angelegt, ich taste hier überhaupt nicht ran und ist damit erstaunlich gut gefahren. Also der Rat Costolani ist ja schon mal zitiert worden von Altmeister Costolani, war vielleicht dann doch nicht so schlecht, kaufen, schlafen und an die Enkel vererben. Oder der berühmte Börsensatz, hin und her macht Taschen leer. Der DAX ist im internationalen Vergleich, abgesehen von Aktienanlagen in Slowenien, Brasilien, China, wirklich glänzend gefahren. Es hat eine glänzende Entwicklung gegeben, deutlich besser auch als europäische Aktien insgesamt. Aber ich glaube, Sie sollten hierbei Folgendes auch berücksichtigen. Die deutschen DAX-Unternehmen sind ja längst keine nationalen Unternehmen mehr, sondern erzielen deutlich mehr als die Hälfte ihrer Umsätze, ihrer Erträge im Ausland. Die Belegschaft der DAX-Unternehmen ist gesamtgerechnet zu mehr als 50% im Ausland. Sie haben also die Verkörperung eines global wirtschaftenden Unternehmensbereichs in den unterschiedlichsten Branchen und sind nicht konzentriert und damit regional festgelegt, ganz im Gegenteil. Das ist eine erstaunliche Entwicklung. Zum Teil haben wir natürlich viel, und das reflektiert sich auch in der Zahl der Aktionäre, auch im Durchschnitt etwa 50% bei den DAX-Unternehmen, in Einzelfällen, wie im Fall der deutschen Börse, deutlich mehr. Ob man das gut oder schlecht findet, lasse ich mal dahingestellt sein. Es gibt ja auch viele Diskussionen bei uns darüber. Aber es ist eine Tatsache, dass das Ausland vergleichsweise stark an den deutschen Unternehmen interessiert war und gekauft hat. In Deutschland, das wissen Sie selbst, können wir keinen zwingen und wollen natürlich auch überhaupt keinen zwingen, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Das heißt, sehr konkret, erst muss ein Aktionär seine Aktie verkaufen, bevor ein anderer, Inländer oder Ausländer, diese Aktie kaufen. Das ist eine Binsenweisheit, die haben unsere Kameraden manchmal ein bisschen vergessen, aber das macht ja nicht. Auf dem Höhepunkt des deutschen des neuen Marktes wurde sehr intensiv im Deutschen Bundestag diskutiert, dass jeder Deutsche ein Recht auf Neuemissionen haben müsse. Ich meine, von diesem Unsinn sind wir heute weit entfernt und der Bundestag beschäftigt sich zwar auch immer mal wieder mit Kapitalmarktfragen, aber diese Vorstellung allein, die damals geäußert wurde, die ist schon wirklich absurd gewesen. Heute wird das Thema Staatsfonds, und das hat ja irgendwo am Rande damit auch zu tun, sehr intensiv diskutiert. Nach den Resolutionen der beiden großen Parteitage aus der Koalition ist es zwar etwas ruhiger geworden, aber immerhin hat Müntefering mit seiner Heuschreckendiskussion sich selbst im Buch der Wirtschaftsgeschichte fest verankert und auch eine Diskussion losgetreten. Ich meine, wir müssen diese Diskussion wieder sehr auf den Boden der Realitäten bringen. Jahrzehntelang haben wir gute Erfahrungen mit arabischen Staatsfonds gemacht, mit dem Engagement beispielsweise von Kuwait bei Daimler oder des Iran bei Krupp Ende der 80er Jahre. Noch nicht einmal in Ansätzen wurden wirtschaftsfremde Diskussionspunkte in die Unternehmen hineingetragen. Also beispielsweise, ob es unbedingt Moscheen auf dem Werksgelände zu bauen sind für Andersgläubige etc. Die Vertreter dieser Staatsfonds, wenn Sie so wollen, haben sich ungeheuer interessiert gezeigt, zum Wohle auch der Gesellschaft und der Aktionäre zu agieren. Ich erinnere mich auch an eine andere Berechnung. Mitte der 70er Jahre, als ich bei der Bundesbank war, hatten wir dann ausgerechnet, aufgrund der doch sprudelnden Petrodollar, wann denn die ganze deutsche Wirtschaft von arabischem Geld überrollt ist und wir keinerlei Aktien mehr hatten. Wir kamen auf die Zahl, irgendwo Mitte der 90er Jahre ist die gesamte börsenkapitalisierte deutsche Wirtschaft von arabischem Geld übernommen worden. Die Realität sieht völlig anders aus und ich glaube, wir müssen das immer berücksichtigen. Über Jahrzehnte haben sich entsprechende Fonds aufgebaut in Kuwait, in Dubai, in Abu Dhabi, in Saudi-Arabien, in Singapur, in Norwegen, die das ja auch haben, jüngst in China und in Russland. Viele Banken, wie beispielsweise die UBS, wir haben das Beispiel ja gebracht, sind heilfroh, dass der entsprechende Staatsfonds Singapurs ihnen unter die Arme gegriffen hat, in einer, und das möchte ich wirklich betonen, selbstverschuldeten Bankenkrise. Das hat der Vorstand zu vertreten oder die Gremien, die dafür verantwortlich sind, auch ein Verwaltungsrat, das hat ja kein Kunde ihnen aufoktroyiert, sich entsprechend zu engagieren. Insgesamt werden seitens der Staatsfonds von Singapur, China und Abu Dhabi den angeschlagenen Finanzinstituten, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citigroup, UBS, rund 30 Milliarden Dollar, frischem Kapital zur Verfügung gestellt. Die Volumina, die derzeit chinesische und russische Staatsfonds zur Verfügung haben, liegen weit unter den Größenordnungen der anderen Staatsfonds. Natürlich bin ich sehr der Meinung, dass unsere Unternehmen die gleichen Investitionsmöglichkeiten haben müssen, dass Russland ihnen auch einräumen muss, sich dort zu beteiligen. Wir nennen das auf Neudeutsch, das heißt Englisch, Mutual Recognition, gegenseitige Anerkennung und Möglichkeiten, sich zu engagieren. Das heißt, wir müssen ebenfalls uns mehrheitlich auch in anderen Unternehmen, in anderen Ländern einkaufen können, so wie wir das BASF gerade gemacht haben, wie es die großen Fusionen gegeben hat. Aber gerade Deutschland, was ja noch Exportweltmeister ist und auf die Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen angewiesen ist, sollte in dieser gesamten Diskussion extrem vorsichtig sein. Der Schuss kann einfach nach hinten losgehen und eine Garantie für anhaltende wirtschaftliche Prosperität, wenn man sich abschottet, kann es nicht geben und wird es nicht geben. Inzwischen haben wir Signale bekommen seitens der Bundesregierung in den letzten 2-3 Tagen, dass die Diskussion zurückgenommen wird, aber immerhin. Das Thema 2008, Sie werden nachher darauf eingehen, ist natürlich das Thema Abgeltungssteuer hier im Inland. Die Medien haben dies sehr intensiv aufgenommen. Sie werden vielfältig auch schon darüber gelesen haben. Ich meine, wir müssen eine große gemeinsame Kampagne starten, um hier noch zu nachhaltigen Änderungen zu kommen. Ab Jahresbeginn 2009, um das nochmal zu wiederholen, wird der Fiskus von allen Zinsen, Dividenden sowie Kursgewinnen aus Aktien- und Wertpapiergeschäften 25% steuern plus Solidaritätszuschlag und ich hoffe im Interesse auch unserer Kirchen plus Kirchensteuer abziehen. Zugleich wurde im Rahmen der Unternehmenssteuerreform 2007 beschlossen, dass die derzeitigen Steuerregeln ab 2009 für Kapitalanlagen außer Kraft gesetzt werden. Die neue Pauschale ersetzt ein komplexes System unterschiedlicher Besteuerungsansätze bei der Kapitalanlage. Die Folgen für den einzelnen Kapitalanleger sind meines Erachtens sehr schwer zu überblicken. Das heißt, ob man letztlich zu den Gewinnern oder Verlierern der derzeit bekannten Steuerregelung zählt, hängt sehr vom persönlichen marginalen Steuersatz und auch der Art der Kapitaleinkünfte ab. Aktien und Fonds haben eine Schonfrist bis Jahresende 2008. Bei Zertifikaten greift die Abgeltungssteuer praktisch jetzt schon. Es scheint wohl so zu sein, dass künftig auf eine breite Streuung auf Aktienfonds, auf Renten und auf Zertifikate es ankommt und damit sich auch die Flexibilität und die Renditechancen des Anlegers erhöhen. Die Grundidee der Abgeltungssteuer war relativ einfach und bestechend. Eine Steuererklärung für Kapitalerträge sollte eigentlich überflüssig werden. Entbürokratisierung war das große Schlagwort der Bundesregierung auch im Rahmen des Steuerbereichs. Der größte Gegner des Aktiensparens ist aber heute die Abgeltungssteuer. Das muss man sehr klar sehen. Volker Lohmann hat das kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nochmal geschrieben, unter dem Generaltitel Die Abgeltungssteuer ist eine logikfreie Zone. Da sowohl Dividenden als auch erstmalig Kursgewinne nach der Spekulationsfrist, wie wir das bislang kennen, der Abgeltungssteuer unterliegen sollen, ist es nicht nur ein gewaltiger Quantensprung gegenüber der bisherigen Regelung, sondern entwickelt auch eine eigenständige neue Dynamik. Auch die bisherige mögliche Absetzbarkeit von Kreditzinsen für den Erwerb von Aktien auf Pump, auf Kredit, wird gestrichen. Zinsen lassen sich vom Jahresbeginn 2009 an nicht mehr als Werbungskosten absetzen. Wir haben, das möchte ich wirklich betonen, auch in diesem Kreise als Deutsches Aktieninstitut immer darauf hingewiesen, dass wir nie empfehlen können, Aktien auf Kredit zu kaufen. Kursveränderungen können zu empfindlichen Einbußen führen und können, wenn Aktien auf Kredit gekauft sind, dann eben die Anleger in große Schwierigkeiten bringen. Und da hat es ja durchaus einige Fälle Anfang dieses Jahrzehnts gegeben mit dem rasanten Kursverfall, wie wir ihn erlebt haben, insbesondere bei Aktien am neuen Markt. Vorsicht ist also angebracht. Man muss Durststrecken auch durchstehen können. Und ich glaube, das sollte jeder Privatanleger berücksichtigen. Bei den Profis hält sich mein Mitleid, muss ich zugeben, eher in Grenzen. Durch den Wegfall der Abzugsmöglichkeit entsteht allerdings auch ein verfassungsrechtlich bedenkliches Ungleichgewicht gegenüber der Finanzierung von Immobilien und der Finanzierung von Kapitalanlagen. Das wird in der Finanzsprechung kaum zu halten sein. Es ist sowieso nur schwer nachvollziehbar, wie der Gesetzgeber immer wieder versucht, mit seiner Steuerpolitik zu lenken. Die extrem überdimensionierte Finanzierung des Wohnungsbaus in den neuen Bundesländern in den 90er Jahren, die Finanzierung von Schiffsbauten in Südkorea oder von Hollywood-Filmen in Kalifornien mit eklatanten Negativfolgen, gerade auch für den Fiskus, sind uns allen ja noch sehr geläufig. Später sprach man vom notwendigen Stopfen von Steuerschlupflöchern, nachdem der Gesetzgeber es vorher als legal erklärt hat. Das ist irgendwo völlig absurd und lässt jeden am Rechtsrahmen unserer Steuersysteme zweifeln. Die Konsequenz aus der Abgeltungssteuer wird sein, so schätzen wir das zumindest ein, dass es zu einer verstärkten Kapitalflucht ins Ausland als Folge kommen wird. Insbesondere bei den Selbstständigen erwarten jüngste Umfragen, unter anderem der WGZ-Bank, eine deutliche Tendenz zur Kapitalverlagerung. Man mag diesbezüglich von Kapitalflucht sprechen, allerdings kann ich mich dem nicht anschließen. Kapitalbewegungen sind völlig legal, weil dieses Kapital ja auch erarbeitet wurde, meist auch im Inland, und der Steuerpflichtige erst einmal damit machen kann, was er für richtig hält. Hoffnung des Gesetzgebers, mit der Abgeltungssteuer Vermögen aus dem Ausland zu repatriieren, beispielsweise in Erbfällen, wird sich meines Erachtens in Wohlgefallen auflösen. Hiervon kann kaum die Rede sein. Selbst der Konzernschreck und Aktionärsaktivist Professor Eckhard Wenger, viele von Ihnen werden ihn kennen, aus Würzburg, der seit vielen Jahren einen teils merkwürdigen, teils amüsanten Feldzug gegen Missstände von Managern führt, hat sich als Gegner der Abgeltungssteuer geoutet. Das Manager-Magazin bezeichnet ihn schrill im Ton, doch sachlich fundiert und findet die Regelung der Abgeltungssteuer einen unhaltbaren Zustand. Anleger werden ihren Aktienanteil im Ausland so weit wie möglich hochfahren oder sich komplett aus dem Staube machen. Dann fehlen bei entsprechenden Verlagerungen und Umschichtungen dem Fiskus auch diejenigen Steuern, die bislang im Inland bezahlt wurden. Das mag etwas polemisch klingen, trifft aber im Grunde genommen eine aufkommende Stimmung. Wir müssen an substanzielle Änderungen heran. Das gilt sowohl für die Höhe des Steuersatzes. Diese jetzt beschlossenen 25% sind eindeutig zu hoch, weil sie sich aufaddieren auf etwa 28,5% durch Soli- und Kirchensteuer. Wir haben immer gefordert, der Satz darf einschließlich der beiden Komponenten nicht mehr als 20% ausmachen. Zusätzlich fürchten die Banken eine neue Formularsflut und fordern erhebliche Vereinfachungen, um das Bürokratiemonster, wie es jetzt schon bezeichnet wird, Abgeltungssteuer, in den Griff zu bekommen. Für viele Finanzprodukte werden Steuererklärungen auch weiterhin verpflichtend sein, aufgrund der notwendigen Versteuerung von Zwischengewinnen, etwa bei Rentenfonds, die ihre Gewinne nicht jedes Jahr ausschütten, sondern wieder anlegen. Jetzt sieht es so aus, dass jeder Anleger genau buchführen muss, für welche Zwischengewinne er Steuern gezahlt hat, um sich bei späteren Ausschüttungen die zu viel gezahlte Abgeltungssteuer vom Finanzamt wieder zurückzuholen. Das ist nicht nur kompliziert, es ist letztlich absurd. Lassen Sie mich ein letztes Wort noch zu einem Thema sagen, was mich als DAI sehr interessiert. Das ist das Thema übertriebene Managergehälter. Es ist schon erstaunlich, wie gerade in der jetzt heißen Phase auch eines Wahlkampfs das immer wieder hochgekommen ist, im Zusammenhang mit Mindestlöhnen und Gerechtigkeitsdebatten und so weiter. Einzelne Beispiele, die ärgerlich sind, werden herausgepickt, um einen ganzen Berufsstand im wahrsten Sinne der Bedeutung zu diffamieren. Bestimmte Medien spielen hier eine führende Rolle in der Neidkampagne. Es ist, um das wirklich nochmal zu wiederholen, ein extremes Ärgernis, wenn im Falle von Managerabgängen bei hohen Verlusten für das Unternehmen die Aktionäre und die Belegschaft auch noch gerade stehen müssen für hohe Abfindungen. Um das konkret zu sagen, es kann nicht angehen, dass ein Vorstand der IKB noch im Jahr 2007 für das doch so glänzend gelaufene Geschäftsjahr 2006 einen großen Bonus bekommt. Das kann nicht angehen und das müssen wir auch stoppen. Aber wir haben in unserem Corporate Governance Codex als ein Verhaltensregelbuch, ein Leitfaden, inzwischen Regelungen dafür, dass Abfindungen generell, auch wenn sie vertraglich im Vorfeld vereinbart sind, nicht mehr als 2 Jahresgehälter, und zwar Grundgehälter, ausmachen, Fixgehälter abfinden sollen. Ich finde, hier verbindet in eleganter Weise das Vertragsrecht sich mit den notwendigen, aber nicht übersteigerten Auszahlungen. Die Anforderungen an Vorstände und ich glaube auch an Aufsichtsräte in fachlicher und charakterlicher Hinsicht sind sicherlich heute denen auch früherer Jahre und Jahrzehnte vergleichbar, auch wenn im Zuge der Internationalisierung und Globalisierung ein anderes Anforderungsprofil heute im Vordergrund steht, als dies noch vor 20 Jahren, 30 Jahren der Fall gewesen sein mag. Allerdings sind die Haftungen heute und der deutliche Reputationsverlust bei unternehmerischen Fehlentscheidungen heutzutage immens größer, als es früher der Fall war. Dies muss auch irgendwo berücksichtigt werden. Neue gesetzliche Regelungen, wie sie immer wieder, und da ist es nun unabhängig, ob das die CDU oder die SPD sind, die sind sich völlig einig da, würden die Dinge nicht erleichtern. Sie wären ein zweiter Sündenfall, der die grundsätzlich guten Erfahrungen mit dem Corporate Governance Codex in Deutschland unterminiert. Vor einigen Jahren war im Zusammenhang mit der Diskussion um die Veröffentlichung von individuellen Vorstands- und Aufsichtsratsgehältern und Tantiemen innerhalb kürzester Zeit eine gesetzliche Regelung auf dem Tisch. Genutzt hat dieses Vorstandsvergütungsveröffentlichungsgesetz überhaupt nichts, wie wir heute unsere Erfahrung damit haben. Heute werden steuerliche Lenkmechanismen bei Abfindungen erörtert oder auch ein Zustimmungsrecht der Aktionäre auf den Hauptversammlungen. Das stellt unsere bisherigen Verantwortungsbereiche Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung als die drei Organe einer deutschen Aktiengesellschaft völlig auf den Kopf. Wenn der Gesetzgeber dies will, und hierfür gibt es Beispiele im amerikanischen Board-System eines einheitlichen Board, in dem geschäftsführende und kontrollierende Mitglieder dieses Gremiums zusammensitzen, dann muss er das auch konsequent vorantreiben. Aber dies einfach ohne sonstige Not. Und das amerikanische Board-System ist dem Deutschen an keiner Ecke in irgendeiner Weise überlegen. Dann muss man nach anderen Regelungen suchen. Ich finde es spannend, die Regelung gibt es in der Europäischen Aktiengesellschaft. Und es gibt ja einige renommierte Unternehmen, die Allianz, die BASF, die Porsche Holding, Mensch und Maschine und viele, viele andere inzwischen, die einen Weg gewählt haben hin zur Europäischen Aktiengesellschaft, zu Cietas Europae. Aber keine hat dieses amerikanische Bordsystem gewählt. Das finde ich schon eine sehr erstaunliche Entwicklung. In jedem System wird es leider Auswüchse geben, sei es bei der Bezahlung von Journalisten, von Schauspielern, von Sportlern, von Fußballtrainern und dergleichen mehr. Natürlich auch bei Unternehmern, bei Vorständen. Die große Masse der Vorstände, und das zeigt die Kienbaum-Vergütungsstudie ganz klar, liegt in einer vertretbaren Größenordnung. Im Endeffekt wundere ich mich, dass das Thema Politikerpension nicht viel stärker in die öffentliche Diskussion gekommen ist. Hier gibt es zwar Transparenz, aber keinen Aufschrei. Nur die Bild-Zeitung berichtet, dass in Einzelfällen ein Normalarbeiter mit 40-jähriger Berufstätigkeit mehrere hundert Jahre für eine solche Pension arbeiten müsste. Mir wäre eine Lösung sehr viel sympathischer, die das Thema Politikerpension bzw. Altersvorsorge dem jeweiligen Politiker überlässt. Dafür könnten seine Bezüge deutlich aufgestockt werden. Er würde dann nämlich auch das Wohl und Wehe des Themas Altersversorgung aus eigenem Erleben und gegebenenfalls aus eigenem Erleiden spüren und müsste sich darum kümmern, dass er so viel an Altersvorsorge auf der Seite hat mit dem Eintritt in den Ruhestand, dass er problemlos die Pflegekosten für sich und seine Angehörigen bezahlen könnte. Ich habe das gerade noch mal in einem längeren Gespräch mit der Zeit, was vorgestern veröffentlicht wurde, unterfüttert. Dies, meine Damen und Herren, müssen wir schaffen. Das können wir für die Masse der Bevölkerung nur, wenn wir die deutlich höheren Renditechancen, und jetzt können wir durchaus noch mal auf unser Renditedreieck zurückkommen, wenn wir die deutlich höheren Chancen, Renditechancen der Aktie nutzen und entsprechende Sensibilität für dieses Thema entwickeln. Und hier gibt es meines Erachtens dringenden Nachholbedarf, wie auch bei der ökonomischen Bildung in unseren Schulen. Und ich bitte Sie sehr herzlich, ich bin auf Ihre Unterstützung angewiesen, dass wir wirklich ein Schulfach Wirtschaft bekommen, dass wir uns mit diesen Fragen, die so essentiell wichtig sind für das Leben der Menschen, auch weiter beschäftigen. Für 2008 bin ich bei entsprechender Nachfrage nach Kapitalanlagen, insbesondere auch bei der Direktanlage, und Sie verstehen, dass ich als Aktienlobbyist erst einmal dafür stehe, zuversichtlich und sehe gute Chancen. Die Prognosen der zu Beginn meiner Ausführung zitierten Bankvolkswirte sind einiges mutiger als vor einem Jahr. Wenn wir den historisch berechneten Renditezuwachs zugrunde legen, dann müssten wir uns bei einem Plus von 10% wiederfinden, das heißt bei 8.800 im DAX per Jahresende. Das schließt natürlich nicht aus, dass es wie auch im Jahr 2007 erhebliche Schwankungen geben kann. Anleger misstrauen laut Handelsblatt vom Mittwoch dem Aktienboom. Die Anleger, die dann befragt wurden, das waren relativ wenige, haben den DAX beziffert per Ende 2008 auf 8.271, aber immerhin noch ein Plus. Ich meine, er wird um einiges darüber liegen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen viel Erfolg, auch bei Ihren Beratungen. Sie müssen hinter den Anlageentscheidungen stehen. Sie können das, with due respect vor den Experten, nicht nur denen überlassen, sondern Sie müssen sich mit den Märkten auseinandersetzen. Das ist für mich ein merkwürdiges Phänomen in Deutschland. Ich habe es auch noch nicht ergründen können, woran das liegt. Man kennt sich bei Fußballergebnissen aus, man weiß, wie toll die Mannschaften eingesetzt werden müssen. Man beschäftigt sich mit Sportereignissen, die sind vielleicht ein bisschen spannender. Aber diese Frage der individuellen Altersvorsorge, die Sie brauchen, um mit, weiß ich nicht, 65, 67, 72 wirklich in Rente zu gehen, dafür erübrigt man zu wenig Zeit, und ich hoffe, dass Sie ab heute die Zeit dafür aufbringen. Vielen Dank.